Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, der Franchise, die offensichtlich auch noch NFL-Spiele gewinnen kann, wie wir am letzten Sonntag erfreulicherweise erlebt haben. Wenn es heißt Dolphins Drive, dann ist das hier heute zumindest in Teilen eine etwas außergewöhnliche Folge, weil wir uns ja gerade auch im Vorfeld des Spiels gegen die Baltimore Ravens in einer kurzen Woche befinden. Das heißt, die Miami Dolphins und die Baltimore Ravens bestreiten das Thursday Night Game um 1:15 Uhr in der Nacht von Donnerstag auf Freitag deutscher Zeit. Wichtig dabei, die Amerikaner machen die Zeitumstellung ja später mit als die Europäer. Kickoff ist um 1:15 Uhr, nicht wie gewohnt sonst um 2:15 Uhr. Um euch kurz mitzunehmen, ich werde in der ersten Teil der Episode keine Begleitung haben. Ich werde das Ganze leider alleine machen müssen, da wir aufgrund der kurzen Woche keinen Termin gefunden haben, an dem jemand dann gekonnt hätte oder jemand anderes gekonnt hätte, so dass ich im Vorfeld jetzt die erfreuliche Review auf den Sieg bei den Atlanta Falcons vom letzten Sonntag jetzt erstmal alleine machen werde. Wer sich also von meiner Stimme getriggert fühlt, der kann zumindest den ersten Teil jetzt notgedrungenerweise skippen. Im zweiten Teil werden wir einen Gast begrüßen dürfen, der uns mit auf das Thursday Night Game gegen die Baltimore Ravens vorbereitet und Teil des Universums der Baltimore Ravens Fans in Deutschland ist. Das aber später, der Gast wird später dazukommen. Den ersten Teil nehme ich, wie gesagt, jetzt erstmal dann alleine auf. Diejenigen, die den Dolphins Drive länger hören, die werden jetzt schon graue Haare kriegen und werden sich denken, oh mein Gott, der selbsternannte oder von anderen ernannte Zahlengigant wird uns jetzt mit irgendwelchen Zahlen zuschmeißen, wird gewisse Statistiken bringen und es wird sehr dröge und langweilig. Ich werde versuchen, das Ganze A relativ kurz zu halten und B möglichst wenige Zahlen anzubringen. Ich möchte mich an dieser Stelle auch nochmal an die Hörer und an die Community wenden und euch bitten, mir oder uns eure Eindrücke des Spiels vielleicht noch zu schicken, gerade wenn ihr das als Vorbereitung auf das Thursday Night Game hört. Wie habt ihr das Spiel am Sonntag gefunden? Wie seid ihr in das Spiel reingegangen? Wie habt ihr es erlebt? Und wie überrascht seid ihr von dem, was da am Sonntag denn dann wirklich passiert ist? Denn um das Wichtige gleich nochmal vorwegzunehmen: Die Miami Dolphins haben nach einer etwas längeren Niederlagenserie zum ersten Mal wieder ein Spiel auf den Platz gelegt, was so an die in Anführungszeichen alten erfolgreichen Dolphins erinnert hat. Die Dolphins haben das Spiel in Atlanta 34 zu 10 gewonnen. Schon alleine das Ergebnis sagt aus, dass es eine relativ dominante Geschichte war und das Spiel eigentlich nur zu ganz wenigen Teilen wirklich Gefahr lief, dass die Dolphins es nicht gewinnen konnten. Und dass man zum ersten Mal wirklich auch in allen drei Mannschaftsteilen, das heißt Defense, Offense, Special Teams, den Eindruck hatte, dass die Miami Dolphins klar die bessere Mannschaft sind. Als erstes holen wir den Elefant aus dem Raum. Ich weiß nicht, ob es daran gelegen hat, dass Tua offensichtlich eine Bindehautentzündung hatte und dann von seinem Sehen her eingeschränkt war, dass das eine Auge zugeschwollen war. Er hat zudem das erste Mal, soweit ich weiß, in seiner Karriere mit einem Visor gespielt. Wenn das Ganze ein gutes Omen gewesen sein sollte und wenn das Ganze dann auch bei dem Spiel gegen die Baltimore Ravens dann ihre Fortsetzung findet, dann kann man bestimmt davon reden, dass es ein Turnaround in der Saison war und dass aus der Saison, die bis jetzt, ich denke, da müssen wir nicht großartig drüber reden, mehr oder weniger enttäuschend war, dass wir hier dann von einem Comeback sprechen können und dass wir davon sprechen können, dass man den Eindruck hatte, dass da eine Mannschaft auf dem Platz steht. Der Danny und ich, wir hatten in der letzten Woche ja groß und breit darüber diskutiert, dass wir eine Reaktion auf die verheerende Leistung aus Cleveland erwarten. Und genau diese Reaktion hat es aus meiner Sicht gegeben. Und man konnte sie, denke ich, am Fernsehen oder im Real Life, wie auch immer ihr das Spiel dann gesehen haben solltet, verfolgen. Das betrifft nicht nur die Mannschaft, ich möchte da auch ganz deutlich den Coaching-Staff mit erwähnen. Denn durch gewisse taktische Kniffe, zum Beispiel aufgrund der Verletzungen der Tight Ends Darren Waller und Julian Hill, hatten wir keinen sechsten Blocker in der O-Line, dass man sagen könnte, gut, das macht wie im modernen Football dann immer der Tight End. Sondern die Miami Dolphins haben sich den taktischen Kniff ausgedacht, dass sie in vielen der offensiven Snaps einen sechsten O-Liner mit in die Offense beordert haben, um eben zusätzlich blocken zu können. Dies hat sich besonders auch im Run-Blocking positiv bemerkbar gemacht. Was sich auch positiv bemerkbar gemacht hat und was ich an dieser Stelle auch nochmal deutlich erwähnen möchte, weil wir ihn in den letzten Wochen teilweise auch berechtigt sehr stark kritisiert haben, war die Leistung unseres O-Line-Rookies Jonas Savaianaea, der zum ersten Mal nicht nur angedeutet hat, dass er NFL-Niveau hat und dass er gutes NFL-Niveau hat, sondern dass er das gegen eine Defense der Atlanta Falcons, die vor dem Spiel eigentlich als relativ gut angesehen wurde, auch deutlich auf den Platz gebracht hat. Da muss ich euch jetzt nicht mit großartigen Zahlen kommen, dass er keinen wenig Pressure zugelassen hat, dass er keinen Sack zugelassen hat, dass seine Pass Blocking und seine Run Blocking Grade deutlich unterhalb der 60 lag, so bei um die 50, was schon einen ziemlich guten Wert darstellt und was bis jetzt sein bestes Karrierespiel dargestellt hat. Und ich denke, das hat man gesehen und das kann man auch anhand der Stats und anhand der Zahlen deutlich ablesen. Die Miami Dolphins haben nämlich in dem Spiel von Sonntag gerade mal einen Sack kassiert, was auch für die Leistung von Tua spricht, aber dazu kommen wir später. Sie haben weder einen Fumble verursacht noch einen Turnover wirklich verursacht. Sie haben stattdessen einen Fumble der Atlanta Falcons und der hochgelobten Atlanta Falcons Rushing Offense verursacht. Bijan Robinson hat den Ball gefumbled. Sie haben sich bei den Penalties deutlich zurückgehalten. Da haben sie lediglich vier Penalties im Spiel von den Refs bekommen, die gezählt haben. Die Atlanta Falcons haben doppelt so viele der Strafen kassiert, was sich auch deutlich bemerkbar gemacht hat. Die Third-Down-Conversion, die Danny und ich in der letzten Woche dann auch schon kritisiert haben, wo es bei, ich glaube, 1 von 11 oder 1 von 12 war, hat sich deutlich erhöht. Wir liegen jetzt für dem Spiel am letzten Sonntag bei knapp 50%. Diese 50% haben sie auch bei Fourth Downs erreichen können. Und sie haben den Ball, die Zeit und den Gegner kontrollieren können. Das heißt, man hatte zum ersten Mal auch wieder den Eindruck, dass die Miami Dolphins das Spiel im Griff hatten und dass sie zu jeder Zeit hätten darauf reagieren können. Ich habe eben schon die Rushing Offense angesprochen, bei zwar keinem Rushing Touchdown, aber 37 Rushes für insgesamt 141 Yards. Das heißt, eine Zahl, die knapp bei 4 Yards pro Lauf liegt, kann man schon davon sprechen, dass es sich nicht um eine der schlechtesten Rushing Offenses der Liga handelt. Also das hat mir deutlich und hat mir auch gut gefallen. Was aus meiner Sicht sehr eindrucksvoll war, war die Verteilung des Workloads im Rushing. Also man hat deutlich gesehen, dass bei diesen Läufen, die da produziert worden sind, die Verteilung zwischen Devon Achane, Ollie Gordon und auch Jalen Wright deutlich zu erkennen war. Ich meine, klar, Unser Elite-Running Back Devon Achane hat mit 18 Versuchen für 67 Yards trotzdem noch die meiste Arbeit gehabt, in Anführungszeichen. Nichtsdestotrotz haben aber Olly Gordon mit 10 Versuchen und Jalen Wright mit 9 Versuchen auch sehr starke Anteile hier abbekommen. Das heißt, man ist dazu übergegangen, nicht nur auf das eine Pferd zu setzen, nicht nur auf Devon Achane die Arbeit abzuschweifen, sondern auch Olly Gordon und Jalen Wright waren Teile der Offensive, so wie es eigentlich im Ursprung auch geplant war. Es war traditioneller Football, das haben die Jungs vom e.V. bei ihrem Podcast auch so gesehen, deswegen übernehme ich das hier an dieser Stelle dankenswerterweise. Und man hat gemerkt, dass zum ersten Mal quasi in dieser Saison, das war selbst beim Sieg gegen die Jets nicht so, dass dass das Blocking für die Läufe wirklich super funktioniert hat und dass man da in der Lage war, Drives aneinander zu reihen und den Ball vernünftig zu bewegen. Den Ball vernünftig bewegt hat auch mit zum ersten Mal in dieser Saison quasi auch unser Quarterback Tua Tagovailoa. Man hatte an der einen oder anderen Stelle den Eindruck, das habe ich, glaube ich, auch im Game Day Post in der Facebook-Gruppe geschrieben, das habe ich aber auch privat mitgeteilt. Man hatte zum ersten Mal wieder den Eindruck, dass der junge Mann Vertrauen in sich selber hat und dass der junge Mann nicht hektisch wurde, sondern dass er alles im Griff hatte, dass er sich Würfe zugetraut hat, die man in dieser Saison von ihm noch nicht gesehen hat, sondern die an den, in Anführungszeichen, alten und guten Tua erinnert haben. Der Touchdown-Pass auf Jalen Waddle zum Beispiel, den hat er, im selben Stadion übrigens, vor einigen Jahren dann auch schon mal gebracht. Und man hatte den Eindruck, dass man sich auf die alten Stärken wieder besinnt und dass der Plan A, der in dieser Saison noch nicht so wirklich gut funktioniert hat, ich denke, da müssen wir nicht drüber reden, in diesem Spiel gegen die vor dem Spiel beste Passverteidigung der NFL auch wirklich super funktioniert hat. Es hat nicht alles geklappt, aber es hat sehr vieles geklappt. Es war ein sehr rundes Spiel. Das Playcalling hat mir recht gut gefallen. Und bis auf eine Phase so kurz nach der Halbzeit, die die Miami Dolphins offensichtlich brauchen, hatte man nie den Eindruck, dass die Atlanta Falcons mit der Mannschaft, die sie da auf den Platz stellen konnten, in irgendeiner Art und Weise in der Lage gewesen wären, zurückzukommen und für einen Sieg in Frage zu kommen. Das hat, da bin ich jetzt gerade drauf eingegangen, nicht nur mit der Offense zu tun, sondern hat zum ersten Mal auch wirklich dann mit der Defense zu tun, die von Anthony Weaver dieses Mal wirklich herausragend eingestellt war und wo man sich gedacht hat, okay, da muss irgendwas passiert sein, da ist irgendwas passiert und die Mannschaft ist in der Lage, das umzusetzen, was der Plan war. Wir müssen nicht drüber reden und da bin ich jetzt schon in diesem frühen Zeitpunkt bei den Spielern des Spiels. Da ist in erster Linie sind unsere Linebacker zu nennen, was Jordan Brooks und Tyrell Dodson, aber auch Willie Gay, als er dann hinterher kam, auf den Platz gezaubert haben, war schon schwer beeindruckend. Nicht umsonst hat Jordan Brooks einen Sack an Kirk Cousins sein eigen nennen können. Er hatte in der Laufverteidigung ein deutliches Übergewicht, also Bijan Robinson hatte eins der schlechtesten Spiele seiner bisherigen NFL-Karriere, die ich gesehen habe, und wirklich ins Laufen gekommen ist die vorher so hoch gehandelte Offense der Atlanta Falcons nicht. Und das hatte in erster Linie, aber nicht nur, mit Jordan Brooks und Tyrell Dodson zu tun. Die Missed Tackles waren nicht mehr so da, wie man sie in den Spielen davor hatte. Jordan Brooks hat 3 Tackles für Loss produzieren können. Die Atlanta Falcons sind weder mit Tyler Allgeier noch mit Bijan Robinson wirklich dazu gekommen, dass sie die Offense, die sie spielen wollen, auch wirklich umsetzen konnten. Und das hatte jetzt nicht nur damit zu tun, dass Michael Penix nicht gespielt hat und dass der Wide Receiver Drake London nicht spielen konnte. Nichtsdestotrotz haben die Atlanta Falcons ja immer noch eine gute bis sehr gute Mannschaft auf den Platz gestellt. Und nicht umsonst waren sie vorher, gerade auch zu Hause, der Favorit. Und man hat deutlich gemerkt, ich möchte hier auch nochmal den Namen Zach Sealer erwähnen, weil der ja nicht nur von seinen Coaches, sondern auch von uns im Dolphins Drive in den letzten Wochen einiges an teilweise berechtigter Kritik einstecken musste. Man hatte zum ersten Mal auch wieder den Eindruck, dass wir da den alten Zach Sealer auf dem Platz sehen und dass das, was Anthony Weaver in der Pressekonferenz gesagt hat, tatsächlich dazu geführt hat, was Danny und ich ja gehofft hatten, dass es ihn motiviert hat und dass da die alten Miami Dolphins auf dem Platz stehen und die Miami Dolphins auch in der Lage sind, solche Spiele zu dominieren, zu kontrollieren und auch sich so zu fokussieren, dass die Leistung eigentlich eine rundum runde Sache war. Wir waren in den letzten Wochen nicht gerade die positivsten. Wir haben in der letzten Woche, Danny und ich, versucht, da so eine Positivität reinzubringen. Und ich glaube schon gegen Ende des dritten Viertels, als das Spiel noch relativ deutlich lief, habe ich dann auch Danny in unserem internen Chat geschrieben, guck mal, es hat ja funktioniert, es klappt ja. Man muss den Jungs einfach nur mal vertrauen. Die Jungs müssen dem Konzept vertrauen. Die Coaches haben funktioniert, indem sie sich auf alte Stärken konzentriert und fokussiert haben. Man kann jetzt päpstlicher sein als der Papst und kann gewisse Dinge kritisieren. Das möchte ich hier an dieser Stelle aber gar nicht tun, auch weil ich alleine bin, auch weil ich vielleicht an der einen oder anderen Stelle manchmal so der positive Anker in dem Team des Dolphins Drive bin, weil ich gewisse Dinge vielleicht auch zu positiv sehe, weil dieses Spiel aber auch einfach eine runde Sache und positiv war. Das muss man an dieser Stelle mal deutlich sagen. Und das darf man an dieser Stelle auch deutlich sagen. Es hat zum ersten Mal seit Wochen wieder richtig Spaß gemacht, den Miami Dolphins als Mannschaft bei einem Footballspiel zuzugucken, weil gerade ich jetzt subjektiv immer den Eindruck hatte, dass da eine Mannschaft auf dem Platz steht. Die Körpersprache schon alleine an sich war eine ganz andere, als es die in Cleveland war. Und das hat jetzt nicht nur damit zu tun, dass es in Georgia der Fall war, dass wir eine positive Bilanz gegen die Atlanta Falcons gehabt hätten oder dass die Atlanta Falcons vielleicht uns unterschätzt hätten, dass die gewisse personelle Engpässe hatten. Nein, wenn man nur auf die Dolphins guckt, dann war dieses Spiel zum ersten Mal seit Wochen, also ich will jetzt nicht davon reden, aber man kann davon reden, dass es zum ersten Mal in dieser Saison ein Spiel war, in dem die Miami Dolphins ihre theoretische Stärke, denn wir müssen nicht darüber reden, dass wir in Carolina hätten gewinnen können, dass wir gegen die Chargers hätten gewinnen können, dass wir die Patriots kurz vor einer Niederlage hatten. Das sind alles Siege, wo punktuell, oder das sind alles Niederlagen oder Siege der Gegner, sorry, die punktuell von den Miami Dolphins schon gute Spiele waren, wo sie das aber nicht wirklich durchgebracht haben. Und das haben sie, und da nochmal ziehe ich den Hut, weil ich hätte nicht damit gerechnet im Vorfeld, ehrlich gesagt. Ich war auch sehr überrascht und positiv überrascht, dass die Miami Dolphins in der Lage sind, solche Spiele in dieser Saison auf den Platz zu stellen. Und das hatte natürlich auch, und da möchte ich jetzt nochmal drauf eingehen, mit unserem Quarterback zu tun, mit Tua Tagovailoa zu tun, der in dieser Saison natürlich hundsmiserable Spiele hatte, wie in Indianapolis, in Cleveland, wo man so den Eindruck hatte, sollte man ihn vielleicht benchen, geht die Zeit von Tua in Miami vorbei, ist er nicht mehr in der Lage, sich da zu fokussieren, ist da vielleicht in der Offseason irgendwas gelaufen, was ihn daran hindert, seine potenzielle Stärke auf den Platz zu bringen. Und man über das Passer-Rating von 138, irgendwas hinaus hat man ja deutlich gesehen, dass da ein ganz anderer Quarterback auf dem Platz stand und dass er gegen mit die beste Passverteidigung, die die NFL zu bieten hatte. Da gab es ja keine Ausfälle. AJ Terrell und seine Kollegen haben ja trotzdem gespielt, dass er in der Lage war, den Ball gut zu verteilen und seinen Stärken entsprechend, weil er auch die gewisse Zeit bekommen hat, da wirklich einen Impact zu haben, wo man den Eindruck hatte, ja mein Gott, das ist ein ganz anderer Spieler als der, den wir in den letzten Wochen sehen mussten. Und ich hoffe, dass dies auch in der kurzen Woche, da wird man nicht viel Zeit haben, gewisse Dinge zu verändern, das halten kann. Da werden wir gleich mit dem Benno, der gleich kommt von den Baltimore Ravens Germany, drüber sprechen. Er wird das aber auch noch mal deutlich sagen, wie das bei denen so strukturell aussieht mit Podcast und Verein. Das ist da ja nicht so wie bei uns, sondern etwas anders gestaltet, dass wir das auch gegen einen wiederkehrenden Lamar Jackson und gegen einen Derrick Henry werden auf dem Platz zeigen können. Die Historie gegen die Baltimore Ravens sieht natürlich an der einen oder anderen Stelle immer ein bisschen verheerend aus. Es hat da in der Vergangenheit zum Teil sehr bittere und sehr deutliche Blowouts gegen die Ravens gegeben, was in der Regel aber immer in Baltimore der Fall war. Das Spiel am Donnerstag ist nun in Miami. Da haben wir sicherlich eine gute Chance und wir sind nicht chancenlos. Und wenn wir es schaffen und wenn die Mannschaft es schafft, den Spirit, die Änderungen, die vorgenommen wurden, mit dem zusätzlichen Blocker, mit der Fokussierung auf das Laufspiel, wenn wir das durchbringen und wenn wir das auch gegen die Ravens zeigen können, dann sehe ich gute Chancen, dass die Dolphins in der Lage sind, auch dieses Spiel gewinnen zu können. Und dass wir dann davon sprechen können, dass das Spiel in Georgia, im Mercedes-Benz Stadion, ich glaube Mercedes-Benz Dome heißt das Ding, als Wendepunkt der Saison betrachten können. Natürlich haben wir nur noch kleine Chancen, die Playoffs zu erreichen. Sie lagen vor dem Atlanta-Spiel bei unter 1%. Jetzt sind sie, glaube ich, meine ich, gelesen bei 4 oder 5%. Und sich auf die Stärken besinnen, auf das zu vertrauen, was die Mannschaft kann und auf das zu vertrauen, was auch die Spieler eigentlich können, dann kann das ein Ausgangspunkt für etwas sein, wo wir dann in 2, 3, 4 Monaten drüber sprechen und sagen, das war der Wendepunkt der Saison und da hat auch der Coach seinen Einfluss im Lockerroom geltend gemacht und seinen Einfluss auf die Spieler geltend gemacht. Denn es ist ja auch kein Geheimnis, dass auch Mike McDaniel da deutliche Kritik von uns, von Beatwritern, von der Community und von allen möglichen Leuten einstecken musste. Er hat eine Reaktion gezeigt und es war deutlich zu erkennen, dass Mike McDaniel die Mannschaft noch erreicht und dass Mike McDaniel in der Lage ist, die Art von Football, die er spielen lassen möchte, auch mit der Mannschaft zusammen umsetzen kann und dass er auch ein guter Coach ist. Das hat nicht nur Sean McVay in einem Pressestatement gesagt, sondern man hat jetzt auch wieder den Eindruck, dass das tatsächlich so ist. Er wirkte in den letzten Wochen ja immer etwas teilnahmslos und teilweise auch ein bisschen hilflos. Das war jetzt am Sonntag in Atlanta nun überhaupt nicht der Fall. Also auch da hat es eine
Reaktion gegeben und da hat es das gegeben, was wir ja auch im Vorfeld dann im Podcast und natürlich auch einige andere Experten im Vorfeld als Keys to Win ausgerufen hatten. Das war alles da. Und natürlich, da habe ich jetzt meine Kollegen nicht dabei, die da auch mal einen kritischeren Blick drauf werfen, als ich das vielleicht tun möchte, tun könnte, tun würde, an dieser Stelle aber auch, das sage ich hier deutlich, gar nicht tun will. Dieses Spiel an sich bleibt als Spiel für mich so stehen und ist für mich einfach eins der Spiele, wo ich sage, das sind die Miami Dolphins, wie sie Football spielen wollen. Das sind die Miami Dolphins, wie sie Football gespielt haben in den erfolgreichen Zeiten der letzten Jahre. Und das ist das, wie sie vielleicht auch die weitere Saison angehen sollten. Gerade auch gegenüber Kirk Cousins war der Druck gegeben. Die Defense hat wesentlich stabiler gewirkt, als das in den letzten Wochen der Fall war. Und es war deutlich zu erkennen, dass die Atlanta Falcons wirklich auch an der einen oder anderen Stelle überfordert waren. Und das, bevor wir dann aber jetzt tatsächlich dann auch in die Spielvorbereitungen auch mit unserem Gast reinstarten können und reinstarten wollen, möchte ich mit euch nochmal kurz zwei, drei Dinge in der NFL-Woche besprechen oder die möchte ich ansprechen, die aufgefallen sind und wo man gesehen hat, das war jetzt in der NFL-Woche deutlich. Es hat einen Sieg der New York Jets gegeben gegen die bemitleidenswerten Cincinnati Bengals, die wohl auf einem ähnlichen Niveau spielen wie die Jets, aber auch die Jets können Spiele gewinnen. Unser nächster Gegner hat die Chicago Bears relativ deutlich geschlagen. Die AFC East an sich hat relativ gut produziert. Die Bills haben zum Beispiel in Carolina 40-9 gewonnen. Das war sehr dominant. Die New England Patriots haben gezeigt, dass sie offensichtlich auf einem guten Weg sind und haben die Cleveland Browns 32-13 geschlagen. Das ist in dem Zusammenhang etwas bitter, weil wir beide Spiele gegen Carolina und Cleveland eigentlich von der potenziellen Stärke auch hätten gewinnen können, es aber in kreativen Wegen geschafft haben, sie nicht zu gewinnen. Und Baker Mayfield mit den Buccaneers hat gezeigt, dass er Spiele gewinnen kann und dass er deutlich besser agiert. Die Denver Broncos haben gegen die Cowboys, Cowgirls, wie auch immer man sie nennen mag, relativ gut performt. Die Kansas City Chiefs sind auf dem Weg zur alten Stärke. Und man merkt so nicht nur an dem Spiel der Jets und nicht nur an unserem Spiel deutlich, dass diese Liga ausgeglichen ist und dass man gewisse Spiele nicht vorhersagen kann, weil gewisse Dinge halt auch Tagesform abhängig sind. Wenn wir von Tagesform reden, müssen wir natürlich dann auch über solche Dinge sprechen wie den Injury Report, den die Miami Dolphins und die Baltimore Ravens heißen sie, die Baltimore Ravens herausgegeben haben, weil, wie gesagt, gerade in der letzten Woche haben ja auf der Tight End Position einige Leute gefehlt. Und der Injury Report mit Stand von Dienstagabend, weil wir jetzt Mittwochabend 6:45 haben. Da hat Ashton Davis mit einer Quadrizepsverletzung 2 Tage nicht trainiert. Julian Hill hat immer noch nicht trainiert. Und Bradley Chubb und Dee Eskridge haben zumindest am Montag nicht trainiert. Bradley Chubb hat aber bereits eine Presseerklärung herausgegeben, dass er wohl in der Lage ist, am Donnerstag zu spielen. Das ist bei Dee Eskridge auch der Fall. Wie es bei Julian Hill und Ashton Davis aussieht, muss man abwarten. Jetzt könnten Spötter sagen, ja gut, ohne Julian Hill hatten wir wenigstens einen sechsten sechsten Spieler in der Offense, der in der Lage ist zu blocken. Und wir haben auch gewonnen, weil wir Julian Hill nicht dabei hatten. Das wird die Zukunft zeigen können, ob es denn dann wirklich nur an unserer Nummer 89 lag, dass wir hier gewisse Dinge so umsetzen konnten, wie wir sie umsetzen können. Den Injury Report der Baltimore Ravens werde ich jetzt an dieser Stelle nicht erwähnen, weil wir ja gleich noch einen Gast bekommen, der uns da auch an der einen oder anderen Stelle teilweise besser Informationen geben könnte, als wir das alle tun könnten, weil der natürlich sich jede Woche mit auch in dem Comeback von Lamar Jackson, was höchstwahrscheinlich jetzt am Donnerstag ansteht, auseinandergesetzt hat. Und damit möchte ich das an dieser Stelle auch dann beenden. Ihr merkt, es wird relativ kurz. Ich habe schon eine halbe Stunde geredet. Es ist ein saumerkwürdiges Gefühl, mit sich selber zu sprechen, eine halbe Stunde lang. Und ich bin heilfroh, dass wir im zweiten Teil dann zumindest einen Gast begrüßen können. Und deswegen an dieser Stelle erstmal ein Cut.